Meine lieben Freunde, meine Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte aus 1. Korinther 13 ein paar Verse lesen. Ich entsinne mich, dass sie einmal schicksalhaft in meinem Leben waren, als ich mein erstes theologisches Examen machen wollte, wurde mir dieser Text gegeben und ich habe mich weidlich damit herumgeschlagen. Ich habe seitdem immer mit diesem Text gerungen, versuche Ihnen heute Abend ein bisschen von meinen Fragen zu geben, die ich an diesen Text stelle. Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Paulus kämpft im Römerbrief und im Galaterbrief gegen Werkgerechtigkeit. Dieser Kampf galt dem Judentum. Eigentlich ist dieser Satz des Paulus nicht aus sich verständlich. Das, was er Werkgerechtigkeit nennt, ist eigentlich die Gerechtigkeit Israels aufgrund seiner Erwählung, ist Israel verpflichtet, die Gebote zu halten. Daraus entstand der Kampf des Paulus gegen Werkgerechtigkeit. Es ist also eine innere Loslösung von Israel, die sich hier kundtut. Es ist fast wie ein Scheltwort, das die Verpflichtung Israels zur Werkgerechtigkeit abgestempelt wird. Es ist nicht ganz einfach, mit Paulus zu sprechen. Es gibt eine zweite Front in der Religion, das ist der Weg des Enthusiasmus. Der Weg des Enthusiasmus ist eine Steigerung gegenüber einer Verarmung des Menschen, der Verpflichtetes tun soll. Es ist also etwas ganz Besonderes, wenn enthusiastische Züge in das Christentum eindringen. Zu allen Zeiten kommen enthusiastische Züge im Christentum auf. Etwas davon liegt schon im Pfingstwunder. Dann ist es hier in Korinth die Begeisterung über die Gaben Gottes, die der Gemeinde zuteil geworden sind. Man erlebt die Gaben Gottes unmittelbar in der Gegenwart, in der Gemeinde und vor der Gemeinde. Und dieser zweite enthusiastische Zug macht dem Paulus sehr zu schaffen. Die vielen Begabungen zerflattern. Die vielen Begabungen kämpfen untereinander in Ehrsucht und Streitsucht. Das macht ihm zu schaffen. Er will eine geordnete Gemeinde. Eine geordnete Gemeinde, in der nicht die Begabung das Schwergewicht hat, sondern die Gnade Gottes. Er will zur Gnade Gottes am Kreuz in Christus Jesus zurück. Die Gnade allein ist für ihn das Thema, auf das er sich eingestellt hat. Es gibt noch eine dritte Abart, die Spekulation in der Religion. Dass man mit mythischen Gedanken, mit Gedanken an die Mächte zwischen Himmel und Erde, sich im Weltraum festsetzt und nicht auf die Erde kommt. Das ist der Weg der Spekulation. Und immer wieder ist auch im Christentum der Weg der Spekulation in der Philosophie des Christentums und in der Begeisterung, Himmlisches durch Gedanken erkennen zu können, lebendig geworden. Paulus will nicht spekulieren, sondern den Weg Gottes auf die Erde, in die Niedrigkeit des Menschen, festhalten. Nicht Werkgerechtigkeit, nicht Steigerung der Gaben und nicht Spekulation, Theorie und Abstraktion, sondern der Weg Gottes in die Armut des Menschseins. Das ist der Weg Jesu und der Weg des Paulus selbst. Damit ist zunächst die Thematik gegeben. Paulus kämpft um einen besonderen Weg gegenüber der Vielfalt der Gaben Gottes in Korinth. Die Vielfalt der Gaben Gottes in Korinth ist eigentlich eine Gefahr für ihn. Denn die Armut wird darunter verdeckt, der Weg Gottes in die Armut des Menschseins. Das ist das Thema von 1. Korinther 13. Wenn da steht, auch die Erkenntnis wird vergehen und die Weissagungen werden vergehen, dann möchte ich fast annehmen, dass das, was unser Bekenntnis so stark in den Vordergrund drückt und treten lässt, dass die Erkenntnis, die Systematik bei uns das Wichtigste sei, dass das nicht stimmt. Die Kampfeslehre steht bei Paulus nicht im Zentrum, sondern ein einfacher Weg darüber hinaus. Der Weg der Liebe Gottes zu Menschen und die Antwort des Menschen auf die Liebe Gottes, dass er selbst lieben lernt. Bis man das einmal im Leben begriffen hat, dass nicht die großen Dinge der Religionsgeschichte und die großen Prozesse des Christentums das Entscheidende sind, sondern der Weg in die Einfachheit, in die Niedrigkeit des Weges Gottes in die Niedrigkeit. Die Menschen ahnen etwas, dass hier etwas Besonderes geschieht. Und darum bemächtigen sie sich gern eines Tones, der hier angeschlagen wird. Die Liebe hört nimmer auf. Das ist etwas, was der Mensch braucht. Die Liebe hört nimmer auf. Und was er doch nicht erreichen kann, denn Liebe hört schnell auf. Sehr schnell auf. Liebe hört nimmer auf. Die Friedhöfe sind groß, aber von Menschen nicht besucht. Nur diejenigen, die ein Grab pflegen, gehen auf den Friedhof. Aber die Friedhöfe zeugen nicht von dem Satz, die Liebe hört nimmer auf, auch wenn der Vers benutzt wird. Wir würden sagen, dass in der höchsten Begegnung zwischen Mensch und Mensch das erreicht werden müsste, die Liebe hört nimmer auf. Und doch ist es ein Ausdruck der Sehnsucht und nicht der Realität. Also irgendwas stimmt nicht zwischen unserer Art, den Vers zu benutzen und der Art, wie 1. Korinther 13 benutzt wird. Etwas stimmt nicht. Was stimmt nicht? Schon gattungsgeschichtlich, die Theologen werden das wissen, macht 1. Korinther 13 Mühe. Es ist die Sprache der himmlischen Weisheit. Die himmlische Weisheit, die sich zwischen Gott und dem Menschen schiebt. Und die himmlische Weisheit hat in besonderer Weise die Züge Jesu, denn so war er. Anspruchslos, ließ sich nicht drängen und treten, geht seinen Weg durch die Niedrigkeit, durch alle Wege des Menschseins, immer mit der wohlwollenden, gnädigen Haltung des Heilandes. Aber der Name Jesu wird hier nicht gebraucht. Die Weisheit ist den Weg zum Geist Gottes gegangen und der Geist Gottes geht den Weg zu Christus. Es ist aber eine Verhüllung auf diesem ganzen Kapitel. Man hat immer das Empfinden, nun kommt es, nun muss doch der Name Jesu fallen. Aber nein, er kommt nicht. Es ist eine Verhüllung. Und doch ist 1. Korinther 13 unmittelbar bezogen, unmittelbar verbunden mit dem Jesus, von dem das 4. Evangelium sagt, wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Von dem das vierte Evangelium sagt, dass er der Sohn Gottes war, den der Vater ins Menschsein dahingab. Also hat Gott die Welt und nicht den Kosmos, sondern die Menschen einer bestimmten Epoche, geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben empfangen. Da sind die Töne, die 1. Korinther 13 füllen. Die Frage ist, wo ist die Katastrophe eigentlich, an der die Gaben Gottes scheitern? Es könnten innergeschichtliche Prozesse sein, es könnten auch endgeschichtliche Prozesse sein. Ich glaube, dass Paulus die Zukunft der Christenheit sehr ernst angesehen hat, dass er wusste, wie er die Leiden an seinem Leibe tragen musste. So würden die Leiden auf die Gemeinde kommen und Verfolgungen und Notwerden kommen. In Zeiten der Not werden oft die Gaben Gottes kleiner. Sie zerfallen. Einmal sagt ein Synoptiker, die Liebe wird in vielen erkalten. Wenn man sein Leben in Sicherheit zu bringen hat, wird oft das Lob Gottes rar. Aber wir wissen von Kleppert und von Bonhoeffer, umso wertvoller. Das Rare in der Notzeit wird umso wertvoller, wenn es erhalten bleibt. Aber die Katastrophen werden die Gaben erdrücken. Man wird nicht so leicht über den Geist Gottes sprechen, sondern man wird sein Leben zu retten versuchen. Das ist immer die große Frage, auch in unserem Christsein. Was ist die Hauptsache? Ob wir Jesus dienen oder ob wir unser Leben in Sicherheit bringen? Das ist die eigentliche Frage. Unser Leben in Sicherheit bringen oder unterordnen unter unseren Herrn. Und hier antwortet 1. Korinther 13, Gottes Liebe geht über die Katastrophen der Geschichte hinaus. Gottes Katastrophen gehen über Gottes Liebe hinaus. Der verborgene Gott wird durch den Gott der Liebe immer überwunden. Das Herz Gottes bleibt bis in Ewigkeit. Dass die Erkenntnis auch vergeht, macht Paulus daran klar, dass er auf 4. Mose 12 auf eine alte Geschichte der mosaischen Tradition zurückweist. Da ringt Gott um Moses, mit Aaron und mit Miriam. Aaron und Miriam wollen Moses Gott gleichgestellt wissen. Moses sollte nicht eine Sonderstellung vor Gott haben. Aaron, der Priester, und Miriam, die weibliche Prophetin, sie wollen gleichgestellt sein. Der Kampf um die Gleichstellung geht durch die ganze Christenheit zu allen Zeiten. Und es liegt auch darin eine Wahrheit. Denn die Unterscheidung nach menschlichen Maßstäben ist oft in der Kirche wichtiger als die Frage der Erwählung. Die menschlichen Ämter und Ehren drängen sich in einer Kirche immer mehr in den Vordergrund als das einfache prophetische Merkmal Errettung, Berufung und Bewährung. Darauf kommt es an. Erwählung, Berufung und Bewährung. Danach fragt eine Kirche so unmittelbar nicht, sondern sie verteilt ihre Ehren und Ämter so, wie sie es für sich nützlich hat, nützlich empfindet. Dagegen wird immer aus den Menschenkreisen der Protest kommen. Wir wollen die Gleichheit. Die weibliche Prophetin muss dem Männlichen gleichgestellt werden. Der Priester muss dem Propheten gleichgestellt werden. Und nun macht Gott sein Eigenrecht geltend. Wenn er mit Menschen spricht, spricht er im Gleichnis. Im Rätselwort. Im Bildwort. Er lässt sich nicht unmittelbar begreifen, sondern immer nur mittelbar. Nur Moses macht eine Ausnahme. Mit ihm spricht Gott Mund zu Mund. Das ist die große Würde des Moses. Das ist das, was ihn von anderen Menschen trennt. Mit ihm spricht Gott von Mund zu Mund. Der Priester hat seine Abzeichen. Der Priester hat sein Opfer. Der Priester hat seine Festsetzungen und Ordnungen. Aber alles ist nur Gleichnis. Die Prophetin stimmt den Lobpreis an. Und durch den Lobpreis, in den ganz Israel einfällt, hat sie die Besonderheit. Sie bringt die Verklärung des Sieges über den Pharao. Aber auch der Sieg über den Pharao ist nicht unmittelbar Gottes Wort, sondern auch nur Gleichnis und Rätsel. Gott steht dahinter und nicht darin. Gleichnisrätsel verbindet sich dann mit dem dritten Wort, dem Spiegel. Dem Spiegel. Man kann das Wort Spiegel im guten Sinn verwenden. Und im guten Sinn ist es in der Religionsgeschichte verwandt, wenn man zum Beispiel sagt, der Sohn soll den Vater widerspiegeln, Hebräerbrief. Und der Vater spiegelt die Liebe zum Sohn wider. Das Widerspiegeln ist dann ein Zeichen der unmittelbaren Korrelation zwischen Vater und Sohn. Der Spiegel kann aber auch sein, das Zeichen, dass ich den Menschen selbst nicht sehe, sondern nur sein Bild. Dass ich Gott nicht sehe, sondern nur sein Bild. Und 4. Mose 12 meint, ihr seht als Propheten und Priester nur im Spiegel. Das ist hart. Der unmittelbare Zugang zu Gott ist verschlossen. Auch Propheten und Priester bleiben im bloßen Spiegelbild. Aber mit Moses spreche ich unmittelbar. Hier würden wir sagen, und wo bleiben die Apostel und die Propheten des Neuen Testaments? Die Bischöfe, die Diakone, sehen sie Gott unmittelbar? Paulus würde sagen, auch nur im Spiegel. Im Gegenteil, Gott verbirgt sich auch in den höchsten Lobpreisungen des Menschen auf Erden. Alles nur Spiegelbild. Von Mund zu Mund geht im Neuen Testament die Unmittelbarkeit nur auf Jesus und von Jesus nur zu den Menschen und zum Vater. So wie das Alte Testament Moses in den Mittelpunkt stellt, so das Neue Testament Jesus. Und wir sollen uns hüten, an dieser Verkündigung etwas zu rütteln. Das Spiegelbild zeigt, dass alle unsere Aussagen über Gott, alle unsere Predigten über Gott nur ein Reden im Spiegelbild ist. Also nicht nur die Werkgerechtigkeit und der Enthusiasmus und die Spekulation greifen zu hoch. Der Mensch greift überhaupt im Verhältnis zu Gott zu hoch. Und empfängt nur das Bild des Spiegels. Ach, dann denke ich an die Geschichte des Christentums und der Theologie. Was wissen Sie alles, Hohes über Gott zu sagen? Gott als Geist. Gott als Idee. Auflösung des Gottesbewusstseins in die Natur, wie bei Spinoza. Alles große Spekulationen. Abstraktionen. Davon wird das Verhältnis zwischen Gott und Mensch nicht tangiert. Das, was Gott mit den Menschen verbindet, ist Gottes Leid und Gottes Niedrigkeit und Gottes Liebe. Der Mensch empfängt sie und liebt Gott und den Nächsten. Der Mensch empfängt sie und fängt an zu glauben. Der Mensch empfängt sie und fängt an zu hoffen. Das ist die Grundlage des Christentums. Diese Triasformel. Sie entspricht der großen Gottesformel. Gott, Christus, Geist, hier Glaube, Hoffnung, Liebe. Hier ist der Mensch nicht begabt, sondern begnadet. Und zwar in der tiefsten Demut, in der tiefsten Niedrigkeit. Er fängt jetzt an zu lernen. Und indem er lernt, wird er bescheiden. Das Lernen ist die Würde des Studenten, die Würde des Theologen überhaupt. Das Lernen ist auch das Wichtigste beim Lehrer, der ständige Umgang mit dem Lernen hält euch gesund. Bis in das Alter hinein, bis in das ewige Leben. Das Lernen hält gesund. Wenn die Katastrophen im Leben kommen, wenn die Menschen uns entrissen werden, die wir lieb haben, wenn schwere Krankheiten über uns kommen, Anfechtungen, wenn uns die Ehre genommen wird durch Leichtsinn und Frevel, immer bleibt uns ein Weg offen. Der Weg in das Lernen. Und begnadet werden heißt immer wieder neu lernen. Und neu lernen heißt immer von Gott begnadet werden. So wird man demütig und bleibt demütig. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Sie sind Ausdruck unseres Lernens. Die Begabten meinen, sie hätten schon alles. Sie könnten auf Umwegen und auf mancherlei Abirrungen sich das Lernen ersparen. Die Schwärmer in Korinth lernen nicht richtig. Sie wollen lernen von oben nach unten. Und das ist normal bei den Theologen. Sie wollen alle lernen von oben nach unten. Aber in der Bibel ist es so, von Gott lernt man, indem man von unten nach oben kommt. Nur von unten nach oben, aus der tiefsten Niedrigkeit in die Höhe Gottes. Alles, was wir hier auf Erden haben, an Gnaden, an Begabung, an Vorzüge, an Erkenntnis, an Weissagung, nur Stückwerk. Mit einem radikalen Strich wird das ausgestrichen, was so viel Paulusbriefe versuchen, an Erkenntnis weiterzugeben. Alles nur Stückwerk. Dahinter erhebt sich die Ewigkeit. und die Ewigkeit ist kein Stückwerk mehr. Und Glaube, Hoffnung und Liebe, sie reichen bis an das Tor der Ewigkeit. Sie gehen mit uns, mit unserem Lernen, bis an das Tor der Ewigkeit. Und dann geht die Liebe einen Schritt weiter. Sie geht über das Tor zur Ewigkeit hinein. Gott zieht die Liebe zu sich. Und das ist das Schönste, die Größe der Liebe, dass Gott die Liebe zu sich zieht. In die Ewigkeit hinein. Es ist die Vollmacht, die Gott der Liebe gibt, dass sie hineingezogen wird in die Ewigkeit. Weil er mich geliebt hat, darum liebe ich ihn und lasse seine Hand nicht los. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das Schönste an diesen Worten über die Liebe ist, dass das Wort Liebe gar nicht vorkommt. Dass der Psalmist so scheu ist, von der Liebe zu sprechen, wenn ich nur dich habe. So frage ich nach Himmel und Erde. Ohne das Wort Liebe zu gebrauchen. Aber das gehört zur Bibel. Ich habe immer gemeint, ein Theologe muss aus der ganzen Bibel leben. Und muss aus der Bibel immer eine unbekannte Stimme hören, die zu ihm spricht. Und diese unbekannte Stimme darf ihn nie verlassen im Leben. Und diese unbekannte Stimme muss ihn hineinziehen in die Ewigkeit. Ich will euch sagen, ich habe hier auch etwas, womit ich mich herumschlage. Ich sprach einmal über die Wichtigkeit und die Größe der Ewigkeit. Und da stand ein Mann auf und sagte, können Sie mir versprechen, dass ich meine Frau und meine Kinder wiedersehe? Sind mir alle genommen worden. Ich konnte darauf nicht antworten. Leben und volles Genüge haben, das gehört zur Ewigkeit. Aber nicht ohne weiteres, dass ich die Menschen, die ich lieb habe, wiedersehe. Aber da ist mir doch wichtig geworden, wenn in der Ewigkeit Leben und volles Genüge verheißen wird, dann soll der Mann an dieser seiner Not nicht scheitern. Ich sagte ihm, wenn das wichtig ist für deine Ewigkeitshoffnung, dann wirst du Leben und volles Genüge wiederfinden. Leben und volles Genüge. Wenn das dazugehört, deine Frau und deine Kinder wiederzusehen, dann wird Gott dafür sorgen, dass du Leben und volles Genüge hast. Denn der Maßstab Gottes ist nicht Gottes Würde, sondern Gottes Liebe. Er neigt sich zu dir und mir herab und will dir etwas schenken. Manchmal denke ich, die ganze paulinische Theologie balgt sich unter 1. Korinther 13. 1. Korinther 13 ist das letzte Tor, durch das wir alle hindurchgehen müssen. Lernen, lieben, glauben, hoffen. Aber lieben, glauben und hoffen fällt nicht auf uns herab, sondern wir müssen es Tag für Tag lernen. Mit der Bibel lernen. Herr, wir danken dir für den heutigen Abend, für alles, was du uns geben willst. Wir danken dir, dass du bei uns bist und uns nicht verlässt. Wir leben aus deiner Gnade, aus deiner Gegenwart und aus deiner Verheißung. Gib uns ein gutes Semester, das uns weiterbringt, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und mach uns dankbar, dass du uns Leben und volles Genüge verheißt. Amen. Herr Pfarrer Niedermeyer, der diese Bibelabende schon Jahr für Jahr gepflegt hat, lässt euch herzlich grüßen. Er macht seine Arbeit in Krelingen auf der dortigen Hochschule und kann heute Abend nicht bei uns sein. Die Bibelabende entstanden in einer Zeit vor Jahren, als niemand glaubte, dass man von der Bibel noch etwas erwarten konnte. Es war ein Gegenschlag, den Pfarrer Niedermeyer wagte gegen alles, was wir vermuteten. Aber wir waren ihm dankbar, dass er die alte Tradition dieses Hauses, der Männer, die unter der Bibel standen, Schlatter und Heim, weiterführen wollte. Unter der Bibel stehen, wie Schlatter sagte, heißt nicht mit der Bibel operieren, nicht die Bibel als ein Werkzeug meines Kopfes und meiner Hände betrachten, sondern Ehrfurcht haben vor dem, der hier mit dieser unbekannten Stimme zu uns redet. Ich möchte als derjenige, der diese großen Zeiten Tübingens noch vor Augen hat, noch diese Schlussworte euch sagen. Es gab einmal eine Zeit, in der die Bibel unter den Studenten sehr hoch gehalten wurde. Es liegt an euch, dass das wieder gewonnen wird.